meiner heutigen Predigt möchte ich über eine Seligpreisung sprechen. Und daran schließt sich so ein bisschen die Frage an, wer sind die Seligen? Es wird ja auch teilweise von Heiligen gesprochen. Wer gehört zu den Heiligen? Als Jenny und ich jetzt unlängst im Urlaub waren, da hatten wir eine Führung durch St. Moritz an einer teilgenommen. Und die Fremdenführerin erklärte uns, dass es in St. Moritz Bad eine Heilquelle gebe. Es gibt da Quellen, die führen schon auf das Jahr 1466 vor Christus zurück, in der diese Heilquelle schon benannt ist, schon erwähnt ist. Und später, erklärte sie weiter, fanden Pilgerfahrten zu dieser Quelle statt, des heiligen Mauritius, um dort das als besonders gesegnete und heilbringende Heilwasser zu trinken. Die Fremdenführerin sagte, lange Zeit galt, wer dieses Wasser getrunken hat, wäre sündlos. Also Hintergrund, 1519 versprach Papst Leo X. jedem die völlige Absolution, der zur Quellkirche des heiligen Mauritius ging. Mein erster Gedanke, ganz ehrlich, war, das ist doch genial, oder? Das Wasser möchte ich auch trinken. Später erklärte sie das noch ein bisschen ausführlicher. Ganz so einfach einen Schluck Wasser trinken war es dann nun auch damals schon nicht gewesen. Man musste das über mehrere Tage führen und das ging dann angefangen mit 1 oder 2 Litern bis hin zu 10 Litern am Tag. Also es ist doch dann schon eine ganze Menge, was dazu notwendig ist, um dann halt diesen Status zu erreichen. Aber trotzdem, so der erste Gedanke, der erste Impuls, das wäre was. Wasser trinken und ich gehöre zu den Heiligen. Was sagt Jesus? Was sagt Jesus über die Seligen? Und da habe ich einen Text. Wir kennen das, die Seligpreisung in Matthäus Kapitel 5. Und wenn wir einmal aufschlagen, Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Da kommen wir zu einer Seligpreisung und die finde ich gar nicht mal so einfach. Da steht nämlich, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was bedeutet es, geistlich arm nun zu sein? Geistlich arm um selig, ja, du hast da eine Idee? Sehr schön, vielen Dank. Ich habe nämlich auch dazu den Gedanken bekommen, es gibt ein Gleichnis, das Jesus uns erklärt hat. Und dieses Gleichnis, das steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und ich glaube, das meinst du auch damit. Lukas 18 und dann die Verse 9 bis 14. Dort steht, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Gebet des Zöllners wurde also erhört. weil es zeigte, dass der Zöllner sich ganz auf Gott verließ. An sich selbst hat er überhaupt nichts Gutes gesehen. Und in einem Glauben, der ausdrückte, dass er alles Selbstvertrauen aufgegeben hat, konnte er die göttliche Kraft ergreifen. Einfacher Glaube, vollständige Selbstübergabe und Hingabe. Kein Mensch kann im Prinzip das tun, was erforderlich ist, um gerecht vor Gott dazustehen. Das Aufgeben des eigenen Ichs, des Egoismus, dessen, dass wir versuchen, für unser Recht zu kämpfen, das Verlangen, das innere Verlangen nach Anerkennung. Kein Mensch kann sich davon entleeren. Wir können im Prinzip nur einwilligen, dass Christus das für uns tut. Wer erkennt, dass er ein Sünder ist, der wird hingehen und sagen, Herr, nimm mein Herz. Also das, was damit ausgedrückt ist, meine Gedanken, meine Gefühle. Denn ich allein kann es nicht geben. Es ist dein Eigentum. Halte du es rein, denn ich kann es nicht reinhalten. Das, was meine Gedanken, was meine Gefühle anbelangt. Und diese Übergabe ist etwas, was wir ganz besonders ja zu Beginn auch unserer Beziehung mit Jesus Christus erleben. Das, worauf ich mich auch schon sehr freue, wenn wir hier in 2 Wochen wieder eine Taufe erleben werden. Menschen, die sich völlig übergeben. Und wenn ich auch noch an meine eigene Taufe zurückdenke, was war ich begeistert, was war ich auch gefesselt. Und ich konnte gar nicht anders, als ständig die Bibel zu lesen. Und immer wieder wurde mir mehr bewusst, was nicht in Ordnung ist. Da findet eine völlige Übergabe statt, wenn ein Mensch sich entscheidet, Jesus Christus nachzufolgen, sich taufen zu lassen. Aber dieser eine Punkt genügt nicht. Wir brauchen dieses ständig, immer wieder von Neuem, uns Christus zuzuwenden, uns dessen bewusst zu werden, was nicht in Ordnung ist. Deshalb muss dieses Herz, also das Innere, die Gedanken und Gefühle immer wieder danach verlangen, dass wir zu Christus kommen. Im Gebet, durch sein Wort, durch die Gemeinde, auch durch die Gespräche, die Beziehungen, die wir miteinander haben. Ellen White sagt, nur durch ein beständiges Verleugnen des eigenen Ich und Vertrauen auf Christus können wir sicher wandeln. Wenn ich hier so spreche über Verleugnung des eigenen Ichs und dann halt ja das Ich, die Persönlichkeit, der Charakter, Gedanken, Gefühle, was heißt das denn, sich selbst zu verleugnen, das eigene Ich? Was ist mein Ich? Meine Werte, meine Wünsche, meine Bedürfnisse? All das ständig zu verleugnen, geht das überhaupt? Muss man sicherlich auch unterscheiden, wo es notwendig ist. Notwendig ist es sicherlich an dem Punkt der Gebote. Wenn ich ein Bedürfnis habe, zu stehlen, die Ehe zu brechen, was auch immer dort genannt ist in den 10 Geboten, dann kann es nur darum gehen, dass ich ganz beständig und wirklich absolut sage, das kommt für mich nicht in Frage, das will ich nicht tun. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die meine Bedürfnisse, Wünsche, Werte ausmachen. Im täglichen Leben spiegeln die sich wieder. Es kann vielleicht sein, Hunger ein Bedürfnis, Ruhe zu haben, mit jemandem zu reden. Ist das auch etwas, was ich beständig verleugnen soll? Da kommt es auf die Situation drauf an. Es kann sein, dass ich tatsächlich auch diese Dinge verleugne, um auch eine ganz besondere Liebe auszudrücken. Weil ich einfach merke, mein Gegenüber hat gerade in dem Moment ein anderes Bedürfnis. Das, was nicht in Übereinstimmung mit meinem zu bringen ist. Beispiel: Ich komme nach der Arbeit nach Hause, bin wirklich kaputt und will meine Ruhe haben. Aber dann mögen es Kinder, Partner, wer auch immer sein, die das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen, mit mir zu reden. Und dann kann es vielleicht sogar zum Streit darüber kommen. Fühlt sich vielleicht das Gegenüber, der Partner, die Kinder, nicht ausreichend gewertschätzt. Dann kommen Vorwürfe, du hörst mir nicht zu. Was denke ich dann? Bin ich denn schuld an diesem Streit? Ich bekomme doch jetzt hier die Vorwürfe. Und ich brauche doch jetzt meine Ruhe. Kann das sein, dass so etwas auch Sünde sein könnte? Für Christen geht es um die Heiligung, einen angenehmen Charakter zu entwickeln, Liebe zu üben, Freundlichkeit, Güte, Nachsicht. Und ich habe ein Zitat, Ellen White schrieb an ihren Sohn: Mein Sohn, hüte dich und zeige auf keinen Fall auch nur die geringste Veranlagung eines diktatorischen, herrischen Geistes. Es wird sich lohnen, Worte zu überlegen, ehe man sie ausspricht. Das ist leichter, als sie dann zurückzunehmen oder den Eindruck, den sie hinterlassen haben, auslöschen zu müssen. Sei in deinen Worten immer freundlich. Achte sogar auf den Ausdruck deiner Stimme. Dein Gesichtsausdruck und deine Stimme sollten stets Liebe, Freundlichkeit und Milde offenbaren. Mache es dir zur Aufgabe, nur Sonnenstrahlen zu verbreiten, nie aber eine Wolke zu hinterlassen. Sie haben Brief: Emma wird für dich alles sein, was du dir wünschst. Wenn du wachsam bist und ihr keine Gelegenheit gibst, sich beunruhigt oder bedrückt zu fühlen oder an der Echtheit deiner Liebe zu zweifeln, ihr könnt selbst euer Glück machen oder es verlieren. Wenn ihr euer Leben nach dem Wort Gottes ausrichtet, könnt ihr wahrhaftig edel und in eurem inneren Wesen erhoben sein und einander den Lebensweg ebnen. Jeder von euch gebe den anderen nach. Edson, stelle dein Urteil manchmal hinten an. Bleibe nicht hartnäckig, auch wenn dein Weg dir richtig erscheint. Du solltest nachgiebig, geduldig, weichherzig, mitfühlend und höflich sein. Erhalte die kleinen Höflichkeiten des Lebens stets frisch, auch die zärtlichen Handlungen, die zarten, freundlichen und ermutigenden Worte. Und möge das Beste des himmlischen Segens auf euch ruhen, meine lieben Kinder, das ist das Gebet eurer Mutter. Das hat sie geschrieben an ihren Sohn. Und im Alten und Neuen Testament wird die Ehe immer wieder als Symbol dafür verwendet, um die zärtliche und heilige Gemeinschaft zu zeigen, die zwischen Christus und den Erlösten besteht. Frage ich mich, wie schwer fällt mir das in einer langen Beziehung bei Personen, von denen ich mich nicht verstanden fühle? Wie schwer fällt mir das, dort Wertschätzung zu geben? Kann ich jedem gegenüber diese Wertschätzung, diese Harmonie, diese Liebe gegenüber aufbringen? Am vergangenen Mittwoch hatten wir das Thema im Religionsunterricht: Wertschätzung geben. Da versuchen wir, den Kindern etwas zu vermitteln. Und im Prinzip, wenn ich es mal für mich selber reflektiere, kann ich das überhaupt selbst, diese Wertschätzung, gebe ich diese Wertschätzung? Kann ich da wirklich auch meine Bedürfnisse nach Ruhe, nach vielleicht etwas zu essen, irgendwas zu machen, was jetzt nicht in Übereinklang stimmt mit den Bedürfnissen meines Nächsten, kann ich mich da wirklich so zurücknehmen? Und die Wertschätzung dadurch aufbringen, indem ich mir Zeit nehme, zuzuhören? Was überwiegt in unseren Gesprächen? Lob, Positives? Wie reden wir über den anderen? In Jakobus 4, Vers 1 wird die Frage aufgeworfen: Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Und da wird es härter ausgedrückt, und ich will es jetzt mal etwas abgeschwächt sagen: Kommen sie nicht von den Bedürfnissen in euch? Dort steht von den Lüsten.
Ja, und mit Lüsten verbinden wir natürlich auch sehr schnell halt die Lust nach Dingen, die nicht in Ordnung sind, wirklich Sünde sind, ne? Wo es ganz klar gibt, das muss man auf jeden Fall zur Seite legen. Aber kommt nicht vieles auch des Streits, der Disharmonien auch daraus, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse über die des anderen stellen? Kann ich mich immer verleugnen in den Momenten? Und ich kann es nur für mich beantworten, auch wenn es darum geht, Wertschätzung zu geben. Ich kann nicht für euch sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Der Prediger kann das immer nur, der vorne steht. Ich kann es nicht. Und ich kann mir da nur an die Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wenn ich mich weiter hinterfrage, dann gelingt es mir vielleicht oftmals noch nicht mal, diese Haltung einzunehmen. Sondern habe ich nicht sogar ganz ehrlich die Haltung des Pharisäers? Sicherlich nicht, indem ich das ausspreche. Wenn ich diesen Text gelesen habe, dann beantworte ich das für mich. Das würde ich niemals so sagen. Das kann ich vielleicht auch ganz gut behaupten. Aber wenn ich das sehe, wo in anderen Beziehungen es nicht funktioniert, weil sie mit den Bedürfnissen, das kann ich ja bei anderen immer ganz gut beobachten. Naja, wenn der mal ein bisschen nachgeben würde, wenn der sich mal ein bisschen mehr um vielleicht seine Frau oder eine Frau um ihren Mann oder alle um ihre Kinder kümmern würden, das kann man ja von außen immer ganz schön beobachten, wenn man sieht halt, wie viel Spannungen in anderen Beziehungen bestehen. Nur in welcher Haltung komme ich dort? Bin ich dann nicht in der Haltung des Pharisäers? Gut, dass ich nicht so bin wie der oder die, die ständig streiten, die schlecht übereinander reden, die unfreundlich sind. Selig sind die geistlich Schwachen, die sich dessen bewusst sind, wie schwach sie eigentlich sind. Und je näher wir Christus kommen und umso klarer wir seinen Charakter, sein Wesen erkennen, desto klarer werden wir unsere Sündhaftigkeit begreifen. Und umso weniger werden wir geneigt dazu sein, uns zu erheben. Keiner der Apostel und Propheten hat jemals behauptet, ohne Sünde zu sein. Menschen, die Gott am nächsten lebten, die ihr Leben lieber aufopferten, als wissentlich eine ungerechte Handlung zu begehen, Menschen, die Gott durch Mitteilung seiner Kraft geehrt hat, haben die Sündigkeit ihrer eigenen Natur, ihre eigene Sündigkeit erkannt. Sie haben kein Vertrauen in sich selbst gesetzt, haben keine eigene Gerechtigkeit beansprucht, sondern sich einzig und allein auf die Gerechtigkeit Christi verlassen. Und so wird es mit allen sein, die allein auf Christus schauen. Jesaja 57, Vers 15, wenn wir das einmal aufschlagen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigen Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. In Psalm 51, Vers 19 ist das auch nochmal wunderbar ausgedrückt, was Gott sich eigentlich von uns wünscht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht wieder gut machen. Die kann ich auch nicht wieder zurückholen. und eine kleine fiktive Geschichte dazu. Eine Bekannte hatte schlecht über mich geredet und Gerüchte waren zu mir gekommen und ich stellte die Bekannte zur Rede. Dann bekam ich zur Antwort, ich werde das bestimmt nicht wieder tun. Ich nehme alles zurück, was ich erzählt habe. Ich sah die andere ernst an. Ich habe keinen Grund, dir nicht zu verzeihen. Jedoch verlangt jede böse Tat eine Sühne. Ich bin gerne zu allem bereit, sagte meine Bekannte zerknirscht. Stand auf und ging ins Schlafzimmer, kam mit einem Kopfkissen zurück und sagte, trage dieses Kissen in deine Wohnung, die etwa 100 Schritte von meiner entfernt ist. Dann schneide ein Loch in das Kissen und komm wieder zurück. Und unterwegs wirf eine Feder nach rechts, eine nach links, bis das Kissen leer ist und du wieder bei mir bist. Und dann komme zu mir zurück. Dann kommt der zweite Teil der Buße. Meine Bekannte tat das. Und als sie wieder vor mir stand mit der leeren Kissenhülle, fragte sie, was ist jetzt der zweite Teil der Buße? Geh jetzt den Weg wieder zurück und sammle alle Federn wieder auf. Meine Bekannte stammelte verwirrt, ich kann doch unmöglich all die Federn wieder einsammeln. Ich streute sie wahllos hin und sie sind dorthin und hierhin geflogen durch den Wind in alle Himmelsrichtungen. Wie könnte ich sie alle wieder einfangen? Ich nickte ernst, das wollte ich hören. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut laufen sie durch alle Winde und wir wissen nicht wohin. Wie kann man sie so einfach wieder zurückholen? Es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb ich auf mein Glaubensleben stolz sein kann. Denn wie oft habe ich schon etwas über jemanden erzählt? Und wenn ich etwas Negatives über jemanden erzähle, zumindest, vielleicht ist es auch nur wieder mein persönliches Problem, aber wenn ich Negatives über jemanden höre, dann fällt es mir schwer, unvoreingenommen der Person gegenüber aufzutreten. Gerade noch, wenn ich das auch so gut nachvollziehen kann. Wie kann der oder diejenige sich so verhalten? Es fällt mir richtig schwer. Und wie oft bin ich selbst dabei, Dinge weiter zu erzählen und zu sagen. Zum Glück spricht es Jesus klar aus, welche Gesinnung er anerkennt, welche er segnen wird. Von den Heiligen der Welt, von den Heiligen in der Gemeinde kehrt er sich ab zu denen, die von ihnen nicht anerkannt werden und preist alle selig, die sein Licht und Leben aufnehmen. Jesus segnet den geistlich Armen, den Sanftmütigen, den Demütigen, den Traurigen, den Verachteten, den Geschmähten und Verfolgten und streckt denen gegenüber seine Retterarme aus. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Christus sieht das Elend, das in mir steht. Er sieht das Elend dieser Welt. Er sieht die Not, den Kampf der Menschen. Und er bereut es nicht, dass er sie geschaffen hat. Er sieht die Sünden in meinem Herzen, auch die rauskommen. Aber er erkennt in seiner unendlichen Weisheit und Liebe, wie er den Einzelnen gestalten kann und auf welche Höhe er jeden Einzelnen führen kann. Nur Christus allein. Kann ich das auch in meinem Bruder, in meiner Schwester sehen? Kann ich das in meinem Gegenüber sehen, was Christus schon in ihm sieht, wenn er sich verändern lässt? Kann ich in seiner Gemeinde mein Herz ausschütten? Kann ich nach dem Gottesdienst mit jemandem über mein Leid reden, wie geistlich arm ich eigentlich bin? Kann ich mein Herz ganz, ganz ehrlich ausschütten? Oder habe ich Angst, dass das Kreise zieht und ich mein Gesicht, meine Wertschätzung verliere? Wollen wir manchmal lieber in der Oberflächlichkeit, in der Sicherheit einer Oberflächlichkeit verbleiben? Oder in tiefe, geistliche, gegenseitig stärkende Beziehungen einsteigen. wollen wir eine Atmosphäre der Freundlichkeit, weil wir positiv voneinander reden. Ich glaube, wenn wir an die Haltung manchmal noch herangehen, dass es eine Gemeinde sein kann, wie sie in der Apostelgeschichte genannt ist. Eine Gemeinde, in die Gott noch viele führen will. Und ich wünsche mir diese Gemeinde, obwohl ich der geistlich Ärmste bin. Und ich bekenne, dass ich diese Liebe, genau das, nämlich so oft nicht habe. Ich bereue, wo ich diese Wertschätzung und Freundlichkeit, positiv zu reden, nicht habe. Weil ich damit auch Jesus nicht repräsentiert habe, obwohl ich behaupte, Christ zu sein. Ich kann nur eins tun. Ich kann sagen, Herr, vergib mir. Ich will umkehren. Und ich will diese Gerechtigkeit annehmen, mich entscheiden, positiv zu reden, nicht negativ und auch anderen Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Ich kann nur sagen, Herr, hilf mir dabei. Und ich glaube an die Kraft Jesu Christi, die das möglich macht. Amen. Vater im Himmel, allmächtiger Schöpfergott, ich danke, dass wir im Namen Jesu Christi zu dir kommen dürfen. In all unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit. Und ja, oftmals ist es so, dass ich es gar nicht erkenne. Und Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Gemeinde gegeben hast, dass du uns einander gegeben hast, sodass wir als erstes unseren eigenen Zustand erkennen dürfen, dass wir immer wieder auch zu dir kommen können mit einem reuigen Herzen, dass wir bekennen dürfen, wo wir auch fehlgehandelt haben. Und Herr, du hast uns so eine große Wertschätzung gegenüber aufgebracht, weil du bist für uns gestorben, trotzdem, dass wir Sünder sind und dass wir so schwach sind. Aber du hältst auch die Fülle des Himmels dafür bereit, sie über uns auszugießen, sodass unsere Herzen verändert werden, dass sie erweicht werden, dass wir auch mit unseren eigenen Bedürfnissen zurückstehen können, dass wir Liebe, Freundlichkeit, Güte, Nachsicht üben dürfen. Herr, ich bitte dich um Gnade und ich danke dir dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen.